Hello und Alaaf, liebe Närrinnen und Narren, der heutige Piratencast dreht sich ausschließlich um Fasching!
Oder auch nicht.
Och, Menno.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge.
Vom Piratencast, ohne Fasching, mit Manuel
und Stefanie.
Stopp, Polizeigewalt, bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen?
Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser denen, die drin wohnen.
Ein Cannabis Social Club.
Ja, und wir steigen direkt mit einem Thema ein, was so mehr oder weniger das Gegenteil von, ja, Feiern auf offener Straße ist.
Es ist auf offener Straße.
Es ist auf offener Straße. Wir beginnen mit dem 13. Februar, beziehungsweise mit dem 11. Februar, denn ja, da gab es den Trauermarsch der Geschichtsrevisionisten, könnte man ihn nennen, und natürlich Gegendemos dazu. Und wir haben ja das große Glück, die Bündnissprecherin von Widersetzen bei uns zu haben, die Anne, und die hat es eigentlich schriftlich ganz gut zusammengefasst, den Tag. Ich würde euch das einfach mal vorlesen, was ihr Bericht so aus Sicht der VeranstalterInnen des Protestes da so ist. Ich zitiere. Der rote Teppich, der den Neonazis ausgerollt wurde, war kurz, aber besonders flauschig. Es gab einen absolut unverhältnismäßigen, mehrere Ausrufezeichen in Klammern, Material- und Personaleinsatz der Polizei. Trotz der Materialschlacht hat die Polizei unsere Demonstration teilweise überhaupt nicht im Straßenverkehr abgesichert, uns nicht vor fahrenden Autos und Gegenverkehr abgesichert. Bei der 2.000 bis 3.000 Menschen Hope-Demo gab es ein Führungsfahrzeug, das war's an Polizeibegleitung. Es wurde mit vielen Hundertschaften einzig und allein die Nazi-Demo geschützt. Teilweise wurde Presse nicht durchgelassen und Demo-Teilnehmende unserer Seite wurden brutal von der Polizei drangsaliert, während die Faschos ungestört die erste Strophe des Deutschlandliedes singen durften. Ja, das fasst den Tag sehr zusammen. Scheiße. Ja.
Aber man muss auch dazu sagen, knapp 3000 Menschen, die sich gegen die Nazis gestellt haben, gegen wie viel waren es? Ich glaube, die Polizei
irgendwas
sprach von 500.
Auf jeden Fall
höchstens noch im hohen dreistelligen Bereich. Also hier wurde wirklich ein klares Zeichen gesetzt, dass wir diese Leute hier in Dresden so nicht haben wollen.
Und es geht ja noch weiter. Der eigentliche Tag ist der 13. Februar. Deshalb halten wir es auch noch ein bisschen kurz, weil der ist ja dann heute zur Veröffentlichung. Und da geht es wieder auf die Straße. Da wird es wieder, wie auch immer geartete, das ist noch nicht ganz sicher, Nazi-Demonstrationen geben und auf alle Fälle Protest. Geht raus und stellt euch den Faschos entgegen.
Ja. Was heute auch stattfinden wird, ist die Menschenkette. Die wird ja seit mehreren Jahren schon von der Stadt veranstaltet. Wir haben tatsächlich bei unserem letzten Kreisparteitag ein bisschen intensiver über die Menschenkette und das städtische Gedenken gesprochen. Und wir haben einen ganz neuen Programmpunkt aufgenommen, wir als Piraten Dresden. Wir fordern tatsächlich das städtische Gedenken um und an den 13. Februar abzuschaffen. Warum? Dresden hat in den letzten Jahren gezeigt, dass die Stadt es einfach nicht schafft, den Kriegsverbrechen zu gedenken, ohne sich selbst als Opfer zu, ja, zelebrieren. Egal wie die Stadt das Gedenken am 13. Februar gestaltet, wird das auch immer so bleiben. Und das ist eben der Grund, warum wir fordern, dass das städtische Gedenken am 13. Februar abgeschafft wird. Was nicht heißt, dass dieser Tag für Privatleute nicht gedenkwürdig bleibt. Und das heißt auch nicht, dass man nicht im privaten Rahmen zum Beispiel der Urgroßmutter, dem Urgroßvater oder eben der Geschichte in der Familie gedenken darf und soll. Auf gar keinen Fall. Aber es ist eben nicht möglich, dieses Gedenken von der Stadt zu veranstalten, ohne dass, ja, wie haben wir es so schön formuliert, dass die Gauhauptstadt eben herzlich beweint wird.
Ja.
Und das wollen wir nicht.
Und da ist es auch nochmal wichtig zu sagen, wir haben ja gar nichts dagegen, wenn die Stadt sich mit dem Thema Nationalsozialismus auseinandersetzt. Also ich wünsche mir jetzt so, Öcke träumt sich Dinge zusammen, dass wir zum Beispiel ein stärkeres städtisches Gedenken zu anderen Tagen wie dem Tag der Opfer des Nationalsozialismus hätten. Ist der 27. Januar, das ist sogar eine Saison so gesehen. Da gibt es nichts von der Stadt. Also hier gibt es sehr gute private Rundgänge, unter anderem von den jüdischen Gemeinden organisiert. Die sind sehr empfehlenswert. Aber wenn die Stadt Gedenken für Opfer vom Nationalsozialismus möchte, gibt es auch andere Gelegenheiten. Vielleicht schaffen wir es da.
Ja.
Das wäre schön.
Das wäre schön. Wo wir gerade von Nazis reden, Björn Höcke, Bernd Höcke, je nachdem aus welcher aus welcher Richtung, auf jeden Fall der Faschist Höcke, der wurde von uns, nämlich der Piratenpartei, angezeigt und diese Anzeige wurde jetzt zugelassen.
Ja, das ist schon mal ein erster großer Schritt und die Geschichte begann bereits 2022 im Herbst, also schon eine Weile her. Damals hat die Piratenpartei die Bundesebene, als Anne, die gerade schon erwähnte, noch Vorsitzende war, gegen Björn Höcke, Bernd, jetzt bin ich selber verwirrt.
Er heißt Björn,
aber... Er heißt Björn, ja.
Das gönnen wir ihm auch, aber sein offiziell anerkannter Künstlername ist, glaube ich, Bernd mittlerweile.
Genau, auf alle Fälle. Der Faschist Höcke, der Thüringer AfD-Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende der AfD im Thüringer Landtag, hat jetzt eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf Volksverhetzung und Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener an der Backe. Genau, und das wurde von uns erstattet. Er hat in einem Telegram-Beitrag vom 20.10.22 Geflüchtete pauschal kriminalisiert und zusätzlich eine explizite Wortwahl aus der Zeit des Nationalsozialismus gewählt, um gegen Geflüchtete und Migrantinnen zu hetzen. Das ist ziemlich widerlich, was er so geschrieben hat. Wir verlinken euch das nochmal. Wir haben einen Beitrag und eine Pressemitteilung von der Piratenpartei aus dem Jahr 2022 und nochmal einen kleinen Fokusbericht, weil es hat jetzt ein bisschen Wellen geschlagen, dass diese Anzeige, wie sie es formuliert haben, so mitten im Landtagswahlkampf, recht verdient, jetzt auf den Zug kommen. Ja. Da ist die Frage, ob das jetzt beeinflusst oder nicht. Aber
gut, wie lange diese so eine Behörde braucht, das haben wir uns ja nicht ausgesucht.
Richtig.
Also das ist jetzt knapp anderthalb Jahre her.
Ja, mal gucken. Es ist jetzt nur zugelassen. Das ist keine Verurteilung oder sonst was. Ja. Da müssen wir noch warten.
Aber apropos Wahlkampf.
Ja.
Kommen wir mal zurück nach Dresden. Wir haben auch Wahlkampf und wir sind jetzt aber sowas von bereit für die Kommunalwahl.
Ja.
Im Juni, ich weiß jetzt nicht, wie oft wir schon darüber informiert haben, ich mach's trotzdem. Im Juni ist Kommunalwahl in Sachsen, ergo auch in Dresden. Wir wählen einen neuen Stadtrat und wir wählen Stadtbezirksbeiräte. Und wir hatten jetzt unseren Kreisparteitag und darin die, man nennt es offiziell die Aufstellungsversammlung. Dort haben wir unsere Kandidierenden für diese Wahlen aufgestellt. Und liebe Leute, vielen, vielen Dank. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten vor dieser Aufstellungsversammlung immer wieder dazu aufgerufen, bringt euch ein, kommt auf uns zu, nehmt Kontakt auf. Und es ist wirklich, es hat funktioniert und vielen Dank dafür. Wir haben jetzt auf den Listen für die Stadtratswahl haben wir 54 Kandidierende im gesamten Stadtgebiet vertreten. Das heißt, egal wo in Dresden ihr lebt, ihr werdet bei der kommenden Stadtratswahl, werdet ihr Piraten wählen können.
Ja, habt sogar immer eine kleine Auswahl, welche ihr haben wollt.
Und es ist wirklich eine tolle Truppe. Also die Leute, die sich uns dort vorgestellt haben, also natürlich unser eigenes, ich nenne es jetzt mal Stammpersonal, ne? Aber eben auch ganz viele, die gesagt haben, hey, wir sympathisieren mit euren Werten, wir sympathisieren mit euren Inhalten, wir wollen euch unterstützen. Also da sind Leute aus dem Einzelhandel dabei, aus der Kulturbranche, IT-Schaffende, eine Menge Studierende. Von der Verkäuferin bis zur Diplom-Ingenieurin ist hier wirklich alles vertreten. Es ist eine richtig bunte Mischung und auch von kurz nach dem Schulabschluss bis kurz vor der Rente, dabei.
Ja.
Und wir haben einen Altersdurchschnitt von 31 Jahren von allen Kandidierenden. Und
ganz genau 31,5.
Entschuldigung, hab ich jetzt wieder schön gerundet.
Ja.
Und Da muss ich sagen, es ist ein tolles Team, es ist eine tolle Truppe. Genau das gleiche gilt auch für die Stadtbezirksbeiratswahl. Dort werden wir in 8 von 10 Bezirken vertreten sein, mit insgesamt 45 Kandidierenden, die ihre Stadtviertel und ihre Nachbarschaften für uns dann neu gestalten wollen. Geil.
Ja, aber große Frage, jetzt erzählen wir ja, lieber Manuel, erzähl doch den lieben Hörenden, wo du denn für was so antrittst, fällt mir gerade so ein. Ist nicht auf den Zettel vorbereitet, aber vielleicht trotzdem spannend.
Genau, wie wir hier gerade sitzen, genau. Wir sind auch mit dabei, Stefanie und ich stehen auch auf den Listen. Ihr findet mich auf Listenplatz 1 für die Altstadt. Dort haben wir mich jetzt mal hingesetzt, weil ja, Altstadt ist ja so das Sinnbild für die Dresdner Hochkultur. Da ich auch so ein bisschen Kultur mache.
Jetzt, ja, aber sympathische.
Sympathische Kultur. Habe ich mich auch mal dahin gesetzt. Und vielleicht, ihr wisst es möglicherweise, ich arbeite für die Dissidenten im Rathaus, habe dementsprechend auch schon ein bisschen die städtische Verwaltung kennengelernt. Und auch die sitzt ja in der Altstadt. Und deswegen dachte ich mir, komm, ich bin jetzt der Nestbeschmutzer in der Altstadt und werde ein bisschen gegen die Verwaltung wettern. Nein, mache ich nicht. Also ein bisschen vielleicht, aber mal gucken. Und abseits dessen findet ihr mich dann auch auf der Liste für die Stadtbezirksbeiratswahl, allerdings im Bereich Südvorstadt Plauen. Das muss so sein, weil ich dort wohne.
Ja.
Und deswegen trete ich dort mit an. Und jetzt bist du dran.
Ja, ich durfte auch auf eine 1. Ich bin unsere Spitzenkandidatin für den Wahlkreis 10. Das ist Löbdau-Kotta-Friedrichstadt. Der ist relativ groß geworden, der Wahlkreis, weil wir jetzt die Friedrichstadt dazu bekommen haben. Die hat vorher zu dir gehört, die
Altstadt.
Die ist jetzt meine. Ja, was mich sehr, sehr freut, weil, wie ich es schon so zur Vorstellung gesagt habe, ich habe jetzt in 3 verschiedenen Wohnungen in diesem Wahlkreis gewohnt, weil ich vorher auch in der WG in der Friedrichstadt gewohnt habe, danach in Löbdau. Also ist auch wirklich mein Viertel. Ich freue mich, dass ich so ein bisschen mein Zuhause vertreten kann. Und ja, deshalb bin ich da auch auf der Stadtbezirksbeiratsliste, halt in meinem Zuhause. Ich liebe meine Ecke. Schön da.
Ja. Jetzt sind ja aber sympathische Gesichter nicht alles.
Ja, wir haben auch Programm. Zum Glück. Ja, das ist jetzt in Sack und Tüten. Das sind, ja, weißt du es aus dem Kopf, auf alle Fälle
über 150 Punkte.
Aktuell ist noch in Arbeit, dass das hübsch auf der Homepage ist und wir ein bisschen beim Wahlkampfdesign rumschrauben. Das Programm ist aber auch schon auf der Homepage findbar. Aufruf an euch, wenn ihr Tipp- und Rechtschreibfehler findet, nicht behalten, bitte an uns schicken. Hat tatsächlich schon funktioniert.
Ja.
Ja, also da könnt ihr euch schon mal ein bisschen reinlesen. Ich bin auch ein klein wenig stolz darauf, dass wir so ein kleines Team haben, was das Programm einliest. Die Aufnahmen finden in meinem Arbeitszimmer statt. Aber ich habe nichts gemacht, außer die Präambel vorzulesen. Das haben die anderen gemacht, das Einlesen. Ja, also das ist cool. Wir haben ganz viele verschiedene Punkte. Könnt ihr euch vorstellen, bei 150 Programmpunkten. Unser Stadtrat Martin hat auch gesagt, vielleicht ist es sogar das umfangreichste, könnt ihr sich vorstellen. Und wenn ich so zumindest an die 2019er Programme gucke, diese Saison habe ich noch nicht geguckt, könnte es hinkommen. Müssen wir nochmal gucken.
Ist durchaus möglich.
Ja. Und wer zu dem Programm oder zu den Listen oder irgendwie zum Helfen oder zum Wahlkampf oder zu uns Piraten irgendwelche Fragen hat, kommt gerne. Wir können jetzt auch nach den Aufstellungsversammlungen und dem Programm immer noch reichlich Hilfe gebrauchen. Macht gerne mit. Also ich bin ja eh schon begeistert, was wir für coole Leute jetzt durch diese ganzen Aufrufe kennengelernt haben. Vielleicht wären es noch mehr. Ja, und wenn ihr da Fragen habt zu zwei, ja, wie sagen wir es denn? Eher so aktuellen, polarisierenden Themen. Und da kennst du dich jetzt ein bisschen auf und hast dich eingearbeitet. Erzähl doch mal, was gibt's denn da?
Ja, also wir wollen euch ja immer auch so ein bisschen was Aktuelles hier mitgeben in dem Podcast. Und das sind gerade zwei Themen, durchaus auch medial in der Aufmerksamkeit. Das erste, das sind die Filmnächte am Elbufer. Seit 1991 finden am Königsufer die Filmnächte statt und mittlerweile eben eine riesige Veranstaltung mit Freiluftkino, Shows, Konzerten, insbesondere der Kaisermania, die, glaube ich, allen ein Begriff sein sollte, jedenfalls hier in der Stadt, ob man es mag oder nicht, sei es dahingestellt. Aber die Filmnächte, die sind auf jeden Fall bekannt. So, jetzt 2024 oder Ende 2023, bin mir gar nicht bewusst, wann genau die Vorlage kam, hat die Stadtverwaltung beschlossen, die Nutzung dieses Areals am Königsufer erstmals öffentlich auszuschreiben, statt einfach wie die letzten Jahre immer an den gleichen Veranstalter zu vergeben.
Klingt sinnvoll.
Ja, also das eigentlich würde man sogar eher sagen, es ist unüblich, dass das jetzt über so viele Jahre ohne Vergabeverfahren an jemanden einfach abgegeben wurde. Diese Ausschreibung hat allerdings wirklich drei Vorteile. Erstens, die Stadt kann ganz klare Bedingungen aufstellen, unter denen dieser Standort genutzt werden soll. Eines der berühmtesten Beispiele ist, wenn die Filmnächte stattfanden, dann war das Areal eben auch über den Elbradweg. Das
ja, ich habe eine Zeit lang zwischen Pieschen und der Johannstadt gependelt, das war ätzend.
Ja, denn wenn man da durch wollte, musste man entweder außen rum watscheln, dort war Elbwiese, und wenn eben am Tag mehrere Dutzend oder 100 Leute dort außen rum über die Wiese watscheln, hattest du irgendwann ein Schlammfeld.
Ja.
Oder du bist eben hoch quasi ans höher gelegene Ufer und bist dort lang. Allerdings, es war eben ein Umweg, das haben viele kritisiert immer, und wenn die Stadt jetzt offiziell ausschreibt, kann sie eben auch als Bedingung festlegen, dass für die Leute zu Fuß und auf dem Rad ein, naja, problemloser Umweg gestaltet wird oder eben die Durchfahrt oder das Durchlaufen. Das ist der erste Vorteil, die Stadt kann die Bedingungen aufstellen. Zweitens, wir haben hier an der Stelle mal tatsächlich einen fairen Wettbewerb. Das heißt, auch andere Angebote haben überhaupt erstmal die Chance, sich zu präsentieren und zu zeigen.
Ja, bisher also sollte selbstverständlich sein.
Ja, bisher war es eben selbstverständlich, dass wir eine Aktion haben und die machen wir.
Das, nun.
Ja.
Ja, Demokratien, nicht? Also, sorry, das schockiert mich ein bisschen, dass da jetzt das kommt.
Kommen wir auch gleich zu. Drittens, unser Oberbürgermeister musste sich in letzter Zeit immer mal wieder Vorwürfe der Mauschelei anhören lassen.
Oh, ja.
Zum Beispiel seine berühmten 18er-Partys, Nachtschicht 18 im Rathaus. Auch die wurden bislang nicht ausgeschrieben. Die hat der OB eben einfach nur an Veranstalter seiner Wahl vergeben. Die eventuell auch aus dem näheren Umkreis seines OB-Wahlvereins stammten, aber...
Ja, in einem Privatunternehmen wäre das ja okay. Zimmer ist Stadt, aber nicht.
Richtig. Und eben um sich auch von diesen Vorwürfen so ein Stück frei zu machen, soll jetzt eben ab sofort ausgeschrieben werden. Der bisherige Veranstalter, die Pan GmbH, sieht das natürlich ein bisschen anders. Die haben jetzt einen offenen Brief an die Stadt geschickt, also an die Stadt, an die Presse, an die Verwaltung, an alle Stadträte etc. Und da muss ich sagen, den offenen Brief fand ich auch ein bisschen peinlich. Das ist tatsächlich auch ein Urteil, das haben viele so getroffen, unabhängig aus welchem politischen Lager man kommt. Da waren solche Formulierungen drin, wie wir stehen kurz vor dem Abgrund und mit der Ausschreibung machen wir einen weiteren Schritt im Sinne von, dann ist das vorbei. Also sie argumentieren, wenn ausgeschrieben wird, dann stehen die Filmnächte vor dem Aus. Und ich bin der Meinung, wenn ich über Jahre, Jahrzehnte, ein erfolgreiches Event...
Die Filmnächte sind älter als ich. Ich bin auch nicht mehr jung.
Tja, ich bin tatsächlich älter als die Filmnächte, aber egal. Wenn es die Filmnächte eben seit Jahrzehnten schon so erfolgreich gibt, dann muss ich doch eigentlich in mein Veranstaltungskonzept so viel Vertrauen haben, dass ich mit stolz geschwellter Brust in eine Ausschreibung gehen kann und sagen, guckt, so haben wir es seit Jahren veranstaltet, so viele Besucher kommen, so viel Einnahmen macht das, so viel Prestige für die Stadt macht das. Das ist das Konzept. Da muss ich mich doch nicht fürchten.
Vor welcher Konkurrenz haben die denn die Angst?
Das weiß ja keiner. Das ist halt auch der Grund, wenn du es 32 Jahre machst, dann gibt es keine Konkurrenz bisher. Naja, aber das ist so ein Thema, wie gesagt, ist gerade wird sehr polarisierend diskutiert, weil es durchaus Leute gibt, die sagen, nee, lass das jetzt einfach die Filmnächte weitermachen, das ist ein Traditionsunternehmen an der Stelle, es ist quasi eine Instanz in Dresden, dass wir das so weitermachen müssen, und die anderen sagen eben, naja, nee, lass mal eine Ausschreibung machen.
Na, die gewinnen die doch bestimmt. Naja, also
mal gucken. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie es ausgeht.
Ja.
Ob es jetzt wirklich dabei bleibt. Aktuell scheint die Stadt wirklich standhaft hinter ihrer Auffassung zu stehen. Aber die letzten Messen sind noch nicht gesungen. Aber kommen wir von, das haben wir hier schon immer so gemacht, zu, aber das hatten wir hier ja noch nie, nämlich, du hast gesagt, wir pendeln von Pieschen in die Johannstadt, wir pendeln jetzt wirklich in die Johannstadt.
Ja.
So, das ist jetzt ein Thema, da ich fürchte fast, wir müssen eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht nämlich um ein Thema, was uns beide jetzt, glaube ich, auch generell nicht so bewegt, nämlich das Thema Religion.
Ja.
Aber drüber reden müssen
wir. Bin erfolgreich raus.
So. Folgendes. In der Johannstadt ist aktuell der Verein Marwa El-Scherbini Kultur- und Bildungszentrum tätig. Ich werde ab sofort immer abkürzen mit MKBZ.
Ja.
Und die sitzen dort an der Marschner Straße, Ecke Comeniusstraße, in einem alten Gebäude. Entweder gehörte das mal der Drewag oder der DVB, auf jeden Fall großer Flachbau, große Halle. Dort sitzen die jetzt drin und dort kommen die muslimischen Gläubigen zusammen zum Gebet, zum Austausch, als Community, als Begegnungsstätte. Unter anderem jeden Freitag ca. 1500 zum traditionellen Freitagsgebet.
Da wären die Kirchen froh drum, die christlichen.
Das stimmt. Und jetzt plant das MKBZ dort eben sich auszubauen. Also der Plan ist tatsächlich eine ordentliche Moschee dort in Dresden-Johannstadt aufzubauen, damit die Gläubigen einen Ort haben, an dem sie ihrem Glauben eben, angemessen nachkommen können.
Also für mich zu verständlich, die sind jetzt in einem alten Bürogebäude.
Für alte Halle, Bürogebäude, Mehrzweckdings, ja.
Okay.
Genau.
Ja, okay. Verstehe ich, dass sie dann was Schöneres dahin setzen
wollen. Genau. Und es soll eben eine Moschee werden, die wirklich viele Leute fassen kann. Und das Gebäude soll auch optisch tatsächlich ein bisschen mehr nach traditioneller Moschee aussehen. Also es gibt erste Entwürfe vom Architekturbüro, also wirklich auch mit einer Kuppel obendrauf, sodass man schon von außen sieht, aha.
Na, eine Kirche kennst du auch von außen.
Eine Kirche kennst du auch von außen. So.
Vollkommen nachvollziehbar.
Und jetzt wären wir natürlich nicht in Dresden oder Sachsen oder Deutschland allgemein, wenn das nicht sofort Ressentiments wecken würde. Es gab schon mindestens eine Petition, die ist allerdings gleich abgelehnt worden. Ich muss auch sagen, die Begründung der Petition, die war mir auch schleierhaft. Also es hieß dort drin, eine Moschee in der Nähe eines Krankenhauses und einer Kindertagesstätte und auch noch mitten im Wohngebiet, das wäre ja von der Lautstärke eine viel zu starke Belastung für alle Anlieger.
Na, andersrum, die arme Moschee, das arme Gotteshaus, was in diesem Lärm wohnt. Also das verstehe ich, also so rum verstehe ich es gar nicht. Aber so ein Kindergarten, weißt du, wie laut so ein Kindergarten ist? Da ist Gotteshaus daneben, ist schon anstrengend.
Was mir eben auch einfällt, was laut ist, sind andere Gotteshäuser. Ne? Also jede Kirchenglocke ist natürlich, klar, damit sind wir aufgewachsen, die ist traditionell in unserem Stadtbild ist das verankert. Und hier ist natürlich sofort der Schrei, aber das ist anders. Auf jeden Fall, diese Petition wurde jetzt schon mal abgelehnt, weil eben Begründung einfach nicht haltbar war.
Gut so.
Allerdings. So, und jetzt bewegen wir uns gleich so ein bisschen auf der Rasierklinge. Es gibt tatsächlich durchaus berechtigte Bedenken, aber nicht an dem Bau, sondern wie diese dann später mal genutzt wird und vor allem von wem. Folgende Situation. Der Vorsitzende des MKBZ, Saad El-Ghazar, der wird schon seit Jahren vom Verfassungsschutz überwacht. Er hat nachweislich Kontakte zur radikalen Muslimbruderschaft und auch anderen islamistischen Organisationen. Und er hat auch schon mehrmals öffentlich, zum Beispiel im Social Media, ein durchaus radikales Weltbild geteilt und zum Teil auch wirklich antisemitische Aussagen. So. Also das ist jetzt der Vorsitzende des Vereins, der dort eine Moschee aufbauen möchte. Oder quasi sein jetziges Begegnungszentrum zu einer Moschee, ich will jetzt nicht sagen upgraden, aber durchaus aufbauen möchte. So. Jetzt haben wir zwei Ebenen. Also wir haben jetzt wirklich zwei Ebenen, die wir betrachten müssen. Die erste ist die baurechtliche Ebene. Das Grundstück dort gehört der Gemeinde. Das heißt, sofern sie alle erforderlichen Auflagen erfüllt, kann man ihr das Recht, auf dem eigenen Grundstück zu bauen, eigentlich nicht verwehren.
Logisch.
So.
Ja.
Aktuell ist es so, dass AfD und CDU mit Anträgen im Stadtrat momentan so ein bisschen versuchen, mit diversen bürokratischen Kniffen das Verfahren zu blockieren oder in die Länge zu ziehen. Und das jetzt eben aufgrund der zweiten Ebene, aufgrund der politischen Ebene.
Mhm.
Und da erlebe ich gerade so ein bisschen, dass alle demokratischen Parteien ja geradezu auf Eierschalen um das Thema herumtänzeln, weil sie befürchten, jeder falsche Schritt spiele der AfD in die Hände. Na, es ist logisch. Jede Aussage kann dann eben auch so interpretiert werden, als wäre man gegen Muslime an sich.
Ja, dann können wir gar keine Politik mehr machen. Wenn wir immer drüber nachdenken, dass die AfD Tatsachen verdreht,
ja,
können wir alle den Mund halten und der AfD die Bühne überlassen. So. Das geht nicht.
Auf der politischen Ebene habe ich jetzt für mich selbst, wir haben ja vorher auch schon so ein bisschen vorab über das Thema gesprochen. Mhm. Ich denke auch, du teilst die Ansicht. Ich denke auch, dass viele vielleicht von euch da draußen das teilen können. Für mich sind drei Sachen klar. Erstens, es ist legitim, dass eine muslimische Gemeinde sich ein Gotteshaus wünscht.
Auf jeden Fall.
So, es ist legitim, dass irgendeine religiöse Gemeinde sich ein Gotteshaus wünscht.
Ja.
Nehmen wir das mal raus. So. Zweitens, die Religionsfreiheit ist in unserer Verfassung verankert. Dementsprechend müssen wir es auch ermöglichen, dass Menschen ihrem Glauben angemessen nachkommen können. Auch wenn.
Und nicht nur in der Mehrzweckhalle.
Ja.
Das macht mich alle.
Also auch wenn du und ich jetzt nicht viel von Religion halten, aber von diesem Prinzip, das halten wir hoch. So.
Ja.
Drittens, und jetzt wird's halt, jetzt mag man mir auch so ein bisschen Whataboutism unterstellen, aber ich kann tausenden Gläubigen nicht die angemessene Ausübung ihrer Religion verwehren, nur weil sich unter ihnen einige schwarze Schafe breit gemacht haben. Denn, und jetzt kommt eventuell der Whataboutismus oder auch berechtigter Vergleich, das dürft ihr dann gern bewerten, sonst müssten wir auch alle katholischen Kirchen dicht machen.
Mhm.
Also aufgrund der,
ja,
ich will jetzt nicht sagen Vorkommnisse der letzten 2000 Jahre, aber egal.
Wir müssen gleiche Maßstäbe ansetzen. Richtig. Und das sehe ich hier nicht.
Richtig.
Wirklich nicht.
Was ist jetzt also die Lösung oder was könnte die Lösung sein? Wie kann politisch mit der Situation umgegangen werden? Schwierig. Ich persönlich bin der Meinung, solange es eine gesicherte Vernetzung mit extremistischen Kräften gibt, darf es keine politische Unterstützung des MKBZ geben. Und ich meine explizit das MKBZ. Die Dresdner, also die muslimische Gemeinschaft in Dresden, die sollte durchaus unterstützt werden bei ihrer Suche nach einem Ort, wo sie ihrem Gott huldigen können. Außerdem gibt es natürlich viele, viele andere muslimische Vereine, Initiativen, Nachbarschaftsorganisationen etc., die wollen genauso wenig, dass ihr Glauben instrumentalisiert wird.
Klar.
Und dann sollten wir jetzt, genau jetzt, mit denen den Dialog suchen und mit denen eine stärkere Zusammenarbeit anstreben, denn auch diese werden später dieses Gotteshaus nutzen wollen. So. Und sollte es dazu kommen, ne, falls die neue Moschee und die dort stattfindenden Gottesdienste dazu missbraucht werden sollten, dass extremistische und oder islamistische Propaganda verbreitet wird, die unserer Demokratie schaden soll, dann und wirklich dann muss dagegen vorgegangen werden. Und das gilt unabhängig davon, ob das eine Moschee ist, eine Synagoge, eine Kirche oder ein anderes Gotteshaus einer x-beliebigen Glaubensgemeinschaft. Übt euren Glauben aus, denn dafür habt ihr jedes Recht.
Ja.
Aber alles muss sich innerhalb unserer demokratischen Spielregeln abspielen.
Und, das kommt mir gerade so als heißer Gedanke, aber die Stadt hat ja sogar was davon, wenn sie so eine Glaubensgemeinschaft unterstützt, dass die ein Zuhause hat, weil können wir jetzt davon halten, was wir wollen von einzelnen Religionen, aber die leisten ja wichtige Sozialarbeit, Begegnungsstätten, im Zweifel Kindergärten etc., was wir alles so an Kultur- und Sozialprogrammen gar nicht hinkriegen als Stadt.
Ja.
Außerdem naja, Dresden, die Kulturhauptstadt und dann sowas. Also, ich finde es ganz, ganz schwierig.
Ja.
So, wie kriege ich jetzt eine Überleitung? Steht nicht da, ich muss eine machen. Ich habe keine. So, weil du hast ja ein gutes, wichtiges Thema mitgebracht, mein Lieber. Und gehen wir eigentlich zum nächsten wichtigen Thema über heute, wenn die Folge veröffentlicht wird. Wir haben es schon gesagt, heute ist der 13. Februar. Angenommen, ihr hört die Folge zum Tag der Veröffentlichung. Geht raus auf die Straße, heute sind wieder Demos. Geht mit auf die Straße gegen die Faschisten, die wir leider in Dresden an der Backe haben. Und morgen ist ein schöner Tag. Wenn wir das überstanden haben, die Demos, morgen ist ein schöner Tag. Und ich meine nicht den Valentinstag, könnt ihr von mir aus auch feiern. Aber morgen ist der Tag meiner großen Liebe. Oh morgen je. Ist der I Love Christoph Penny. So, der Tag ist auch so aufgezogen, dass er ein bisschen kitschig ist. Das hat sich die Free Software Foundation Europe mal so ausgedacht als so kleiner Gegenpol. Und dass wir alle mal Danke sagen können zu Open-Source-Software-Projekten. Guckt da gerne mal ins Internet und dann Hashtag I Love Free Software Day. Gibt es immer schöne Vorstellungen von Projekten und einfach mal einen Tag zum Danke sagen an alle, die daran arbeiten und Dienste anbieten. Denn auch unsere Infrastruktur hier läuft ja zum großen Teil auf freier Software. Das geht schon bei der Arbeit hier am Podcast los. Wir nehmen mit Audacity auf. Freies Projekt, dann landet die Datei in der Nextcloud, unserer selbstbeschriebenen, wieder freies Softwareprojekt. Und ich gebe immer noch gerne mit unserem Big Blue Button an.
Ja.
Von der Sachsen IT. Danke, dass ihr den so pflegt. Ich habe zwar Adminrechte, ich mache nichts dran, aber schön ist es. Ja, genau, so viel dazu und kleine Leseempfehlung so an der Seite zum I Love Free Software Day. Die IT-Dissidenz. Nochmal. Ja. Da geht's ganz viel darum und am besten auch gleich der Blog, den Garfield, unser Jan Kosik, geschrieben hat zur freien Software in der Verwaltung. Vielleicht hättest du dann auch weniger Probleme auf Arbeit, beziehungsweise könnten schneller gelöst werden. Ja.
An der Stelle verweisen wir natürlich auch nochmal auf die vorherige Podcast-Folge, der Sonderpodcast. Ja. Der dreht sich auch nochmal voll um IT und auch Open Source war dort mit ein Thema.
Das stimmt.
Das war die Folge. Wir sind jetzt bei der 49, das heißt die 48. Hört sie euch an. Sehr sympathisches Gastgespräch.
Ja, ach, das war wirklich ein schöner Termin. Und weiter den Ankündigungen. Es ist so viel los in nächster Zeit. Wir haben von unserer Aufstellungsversammlung erzählt, Manu. Leipzig ist auch noch dran. Die haben ja auch Kommunalwahl. Die haben am 17. Februar Aufstellungsversammlung und Kreisparteitag. Du hast schon gesagt, du bist leider verhindert.
Genau, ich kann nicht, aber ja. Stefanie macht sich auf den Weg.
Da ein bisschen unterstützen. Die brauchen ja auch wieder Versammlungsämter. Sie verabschieden auch ihr Wahlprogramm. Also alles, was spannend zur Kommunalwahl ist, kriegt der da gebündelt an einem Tag. Nicht wie bei uns zerstückelt auf 3-4 Termine. Ihr habt das da alles live an einem Tag. Das ist so ein bisschen kompakter, kommt gern vorbei. Ja, und dann, man merkt ein bisschen, dass ich ja noch in den Ankündigungen drin rumgeschrieben habe. Am 16. und 17., wenn wir schon außerhalb sind, sind die Chemnitzer Linux-Tage. Da fahren auch einige von uns hin. Und am 17. könnt ihr da auch unter anderem mich treffen, da habe ich nämlich einen Vortrag zur Administration und Moderation auf Mastodon. Auch wieder Teilnahme, gelebte Demokratie im Internet. Sehr schön, freue ich mich. Und da sind wir schon
wir reden bei von gelebte März?
Demokratie. März, richtig.
Also 17. Februar ist Kreisparteitag in Leipzig.
Das und wisst 16. ihr nicht, was für Daten in meinem Kopf sind. Entschuldigung.
Und 16. und 17. März, ja. Dort Chemnitzer Linux-Tag.
Genau. Und noch im März, am 22., da waren wir schon bei Demokratie erleben, wird es ein Pen und Paper Stadtrat der Tiere geben, an dem ich mich dringend nochmal setzen muss, damit das schön ausgearbeitet ist. Das ist alles in meinem Kopf schon. Aber es wird sehr schön. Da könnt ihr Eichhörnchen oder Biber sein, die zusammen einen Stadtrat gründen müssen und ein bisschen vorher Wahlkampf machen.
Ja, das klingt lustig.
Das wird doch lustig.
Und falls ihr bis hierhin mitgehört habt, sagt uns doch mal, denn diese Pen-and-Paper-Runde, die wird für, ich sag mal, Jugendliche und Erwachsene gestaltet.
Genau,
vielleicht zwei Iterationen. Habt ihr Lust oder würde euch das gefallen, wenn zum Beispiel für eure Kinder oder für Kinder, die ihr aus eurem Umfeld kennt, wäre das vielleicht sowas Spannendes, Stadtrat der Tiere, quasi so ein bisschen Politik erleben, aber kindlich aufbereitet. Wenn ihr das spannend findet, dann macht uns gerne mal einen Kommentar hier unten drunter, wo auch immer ihr das gerade hört, lest, guckt.
Oder schreibt uns eine E-Mail, das ist so schon klassisch, das kommt immer an. E-Mails kommen am besten an.
Ja, Also das würde uns mal interessieren, weil dann würden wir uns auch nochmal hinsetzen und würden aus dieser Erwachsenenversion auch nochmal eine für Kinder, also wirklich ausschließlich Kinder und Jugendliche machen.
Ja.
Ja.
Ganz viel los. Schön.
Und damit sind wir für heute am Ende. Das war Folge 49. Wollen wir noch ein bisschen teasern?
Ja, wir wollen ein bisschen teasern.
Was erwartet euch bei Folge 50? Ihr werdet ganz viel, viel, viel mehr Leute hören als nur uns zwei.
Mhm.
Und ja, wir haben ja jetzt schon gesagt, wir haben unsere Aufstellungsversammlung hinter uns. Das heißt, wir haben Kandidierende für den Stadtrat und für die Stadtbezirksbeiräte. Und wir wollen, dass ihr diejenigen, die dann irgendwann auch auf Plakaten in euren Nachbarschaften hängen werden, schon einmal vorab an der Stimme erkennen könnt.
Ja.
Das heißt,
und an den Inhalten.
Ja. Das heißt, all jene, die wir sozusagen auf einen Listenplatz 1 gewählt haben, die sozusagen auch die Gesichter sein werden in den Stadtbezirken, die werden wir hier interviewen, Stefanie und ich abwechselnd. Und dann habt ihr alle mal gehört und habt einen Eindruck von einem Teil des 54-köpfigen Teams,
ja.
welches ihr dann im Juni wählen könnt. Freut euch drauf, wir freuen uns. Und damit schließe ich jetzt trotzdem mit Hello und Alarm. Wenn ihr Fasching feiert, dann feiert ihn, habt Spaß und wir wünschen euch einen schönen Abend und eine gute Nacht und ciao.
Ne, ciao.
Stopp, Polizeigewalt. Bedingungsloses Grundeinkommen.
Werden Sie dich überwachen? Open Data und Open Source.
Verkehrswende.
Die Häuser dienen, die drin
wohnen. Ein Cannabis Social Club.